RD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Michael Hafke, die Redaktion heute hat Katrin Schirwagen. Gedenken an die Opfer des Hamas-Terrorüberfalls. Israel trauert und Premier Netanyahu gibt sich kämpferisch und siegesgewiss. Auch am Jahrestag des Massakers fallen die Bomben in Israel, im Gazastreifen und im Libanon. Und in der Ukraine meldet Odessa einen Luftschlag und auch im Osten des Landes dringt die russische Armee weiter vor. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 8. Oktober um 8 Uhr. Gedenken gestern in Israel. An den Tag, an dem vor einem Jahr Hamas-Terroristen in Israel einfielen, mehr als 1000 Kinder, Frauen und Männer töteten, etwa 250 verschleppten. Seitdem herrscht Krieg im Nahen Osten. Auch das Gedenken war begleitet von Luftalarm. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer berichtet im Gespräch mit NDR-Info-Moderatorin Liane Kossmann über die zentrale Gedenkfeier in Tel Aviv und in welcher emotionalen Verfassung die Menschen dort sind.
Ja, also es gab mehrere Veranstaltungen. Ich war auf der Hauptgedenkzeremonie der Angehörigen von den Opfern, aber auch von Geiseln, die noch im Gazastreifen sind. Es war eine sehr traurige Stimmung natürlich dort. Die Veranstaltung wurde sehr reduziert. Es waren mehrere tausend Menschen dort. Eigentlich sollten es mal 40.000 sein. Das hatte mit der Sicherheitslage zu tun. Und prompt, als es losging, gab es Luftalarm. Also dass eine Rakete aus dem Jemen direkt über den Köpfen der Menschen in diesem Park, wo man sich auch wirklich schlecht schützen kann, dort quasi abgefangen worden, mussten uns alle auf den Boden legen und das waren schon sehr dramatische Momente, gerade weil es natürlich auch viele Familien dort waren mit Kindern, die den 7. Oktober wirklich hautnah miterlebt haben, die Angehörige verloren haben und die im Grunde wieder traumatisiert wurden und sie sich vielleicht wieder so ein bisschen in diesem 7. Oktober wiedergefunden haben. Und da ist auch gleichzeitig dann die Wut noch mal größer geworden auf die Regierung, dass dieser Krieg immer noch andauert und dass Netanyahu nicht bereit ist, eben auf eine diplomatische Lösung noch zu setzen, sondern mit militärischer Härte vorgehen will. Und das haben mir viele dort immer wieder gesagt und sie hoffen einfach verzweifelt darauf, dass die Menschen, die noch im Gazastreifen sind, vielleicht noch gerettet werden können. Aber jeden Tag, wo der Krieg andauert, sind diese Chancen immer geringer.
Die Angehörigen der Geiseln hatten sich ja auch verbeten, dass die Regierung bei ihrer Gedenkveranstaltung mit dabei ist. Heißt das denn, dass sie jede Hoffnung verloren haben, dass sich eben Premier Netanyahu sich für ihre Angehörigen, für ihre Liebsten einsetzt?
Tatsächlich sind die Angehörigen der Familien völlig desillusioniert. Die machen sich keine Hoffnung mehr, dass die Regierung oder vor allen Dingen Benjamin Netanyahu etwas an ihrer Situation wirklich ändern wird. Das haben sie jetzt ein Jahr lang gefordert. Nichts ist passiert. Man muss aber auch sagen, es gibt viele, die ihn unterstützen, also die ihn auch gewählt haben. Und vor allen Dingen jetzt viele Menschen im Norden Israels an der Grenze zum Libanon, die ebenfalls seit einem Jahr geflüchtet sind, die in Notunterkünften oder Hotelzimmern leben müssen, wünschen sich auch nichts weiter, als in ihre Häuser zurückzukommen. Und die befürworten diesen harten Kurs, vor allen Dingen im Libanon, wo die Regierung versucht oder die Armee versucht, die Hisbollah zurückzudrängen. Und da steigen tatsächlich gerade die Umfragewerte wieder.
In welcher Form hat sich denn Premier Benjamin Netanyahu gestern geäußert? Welche Botschaft hatte er an diesem Tag?
Also es war eine voraufgezeichnete Regierungsveranstaltung, so eine Art Gegenveranstaltung zu den der Familien und Angehörigen, die eben ganz bewusst gesagt haben, wir wollen keine Politiker dabei haben. Da hat Benjamin Netanyahu einfach eine Botschaft aufgezeichnet und dort hat er eigentlich nichts Neues gesagt. Er hatte das gesagt, was er fast jeden Tag hier betont, dass er weiterkämpfen will, eben bis seine Ziele dieses Krieges erreicht sind. Also zum Beispiel bis die Bewohner wieder in ihre Häuser zurück können in den Norden oder auch die Geiseln freikommen. Aber keines dieser Ziele hat Netanyahu bisher erreicht. Und er schafft es aber doch immer wieder, von einer militärischen Stärke zu sprechen und betont das immer wieder und wiederholt sich da auch immer wieder.
Und ist das dann glaubhaft auch für die Israelis? Oder wo steht man, wenn es um die Aufarbeitung geht der Ereignisse vor einem Jahr, auch wenn es um die Verantwortung geht?
Ja, so viele in der Bevölkerung fordern, dass die Regierung endlich Verantwortung übernimmt, dass Netanyahu speziell eben auch die Versäumnisse vom 7. Oktober eingesteht, vielleicht Konsequenzen zieht. Das ist nicht passiert bisher und deshalb machen sich die Menschen da auch keine Illusionen. Aber man muss eben sagen, die Bevölkerung ist tief gespalten und es gibt eben Unterstützer, wie ich schon gesagt habe, und die wirklich auch daran glauben, dass das richtig ist, was er macht. Und insofern, ja, wird man jetzt einfach sehen, wie es weitergeht. Immerhin kann man sagen, Netanyahu ist sich selbst treu geblieben, indem er eigentlich immer mit militärischer Härte seit Beginn dieses Krieges vorgegangen ist. Aber die Erfolge sind nicht besonders groß bisher.
Auch am Jahrestag des Hamas-Massakers hat es also Raketenangriffe auf Israel gegeben. Umgekehrt attackiert Israel weiter Ziele im Libanon. Über die aktuelle Lage Moritz Behrendt aus Kairo.
Die schiitische Hisbollah-Miliz hat eigenen Angaben zufolge am späten Nachmittag einen Stützpunkt des israelischen Militärgeheimdienstes in der Nähe von Tel Aviv angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, einige der Geschosse seien abgefangen worden, andere seien auf freiem Feld eingeschlagen. Am frühen Morgen lösten weitere Angriffe der Hisbollah Raketenalarm in mehreren Orten im Norden Israels aus. Die israelische Luftwaffe hat unterdessen ihre Angriffe auf das Nachbarland ausgeweitet, auf Gebiete an der Mittelmeerküste im Süden Libanons. Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, brachten Fischer in der Hafenstadt Sidon ihre Schiffe in Sicherheit. Das israelische Militär hat in den vergangenen Tagen Hunderttausende Libanesen aufgefordert, ihre Dörfer und Städte im Süden zu verlassen und sich in den Norden des Landes zu begeben. Durch Luftangriffe in weiten Teilen des Libanon wurden in den letzten 2 Wochen mehr als 1000 Menschen getötet. Die US-Regierung betonte, die Zufahrtswege zum internationalen Flughafen in der Hauptstadt Beirut sollten nicht bombardiert werden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington sagte außerdem, die UN-Blauhelm-Soldaten an der libanesisch-israelischen Grenze dürften durch die Gefechte nicht gefährdet werden.
Und auch im Gazastreifen gab es offenbar wieder Luftangriffe der israelischen Armee. Dort sollen Häuser in einem Flüchtlingslager beschossen worden sein. Nach Angaben eines Krankenhauses kamen mindestens 21 Menschen ums Leben. Der Krieg im Nahen Osten betrifft aber nicht nur ganz direkt die Menschen vor Ort, sondern er hat auch Folgen für die Weltwirtschaft. Unter anderem, weil viele Containerschiffe jetzt große Umwege fahren, um nicht in Gefahr zu geraten. Nur an den Finanzmärkten sind die Reaktionen auf die Eskalation bislang kaum spürbar. Woran das liegt, erklärt uns Volker Hirt.
Der 7. Oktober 2023 war ein Samstag. Die Marktteilnehmer hatten also ein Wochenende lang Zeit, die Ereignisse sacken zu lassen. Und am Montag, am Handelstag 1 nach dem schrecklichen Geschehen, passierte an den Börsen wenig. Der DAX stieg sogar zunächst. Am Ende waren es paar Punkte unter dem Schlusskurs der Vorwoche. Das war vor einem Jahr. Und seitdem ging es ja fast nur noch bergauf an den Börsen. Robert Halver von der Baader Bank meint, die Märkte reagieren deshalb so unsensibel, weil niemand an die ganz große Eskalation glaubt.
Es gibt nur einen Trumpf, Saudi-Arabien. Die Saudis haben kein Interesse an Unruhe im Nahen Osten. Sie wollen einen Industriestandort aufbauen von Weltgeltung. Da braucht man klare und saubere Verhältnisse, ruhige Verhältnisse. Das heißt, sie bremsen dann unten den Druck, der von dem Iran und Israel aufgebaut wird.
Saudi-Arabien, in der Tat die größte Macht der Region, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Mit einer bemerkenswerten Zurückhaltung. Robert Halver glaubt, dass zum Beispiel auch ein ruinöser Ölpreis, der eine Folge des Krieges sein könnte, etwa nach einer Zerstörung von iranischen Ölfeldern durch eine vermehrte Ölproduktion der Saudis, verhindert werden könnte. Fäden ziehen bei diesem Krieg auch die ganz Großen dieser Welt. Und diese Fäden seien ziemlich reißfest. Das mache so Halver auch die Märkte stark.
Die Börsen sind ja so krisenerprobt in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass man sagt, wir kriegen es hin. Ist schlimm genug, was unten passiert, aber es gibt eben nicht diesen massiven Flächenbrand, der dann die Weltwirtschaft massiv stört, zumal ja auch die Amerikaner und die Chinesen kein Interesse daran haben. Die Chinesen haben eine schwierige Wirtschaft im Moment, die brauchen keine Unsicherheit.
Eine Eskalation des Krieges könnte auch Handelsrouten lahmlegen. Daran hat so Michael Hüter vom Deutschen Institut der Wirtschaft vor allem der Iran überhaupt kein Interesse.
Die Länder im Nahen Osten, vor allen Dingen auch der Iran, ist ja nicht alleine handlungsfähig. Er ist sehr viel stärker abhängig mittlerweile von Asien. Ein Großteil der Erdölexporte geht Richtung Asien, Richtung China. Und das spricht auch dafür, dass man nicht so schnell dieses Risiko eingehen wird, dass die Straße von Hormuz beispielsweise geschlossen würde.
Natürlich bleibt dieser Krieg im Nahen Osten, vor allem für Israel, nicht ohne wirtschaftliche Folgen. Gerade deutsche Firmen, die eine enge Kooperation mit Israel pflegen und dort auch Standorte unterhalten, spüren das massiv. Wie Sham Rykover von der deutsch-israelischen Auslandshandelskammer Israels in Tel Aviv bestätigt.
Es ist ein starker Einschnitt. Wir haben keine Delegationsreisen und das ist für uns auch ein starker Einschnitt. Es ist nicht komplett zum Erliegen gekommen. Wir haben laufende Projekte. Wir machen weiterhin Standortmarketing für die deutsche Bundesrepublik und für einzelne Wirtschaftsregionen. All in all würde ich sagen, dass wir hier im Zentrum in Tel Aviv Business as usual bemühen zu tun, mit aber wesentlich weniger eingehenden Aufträgen.
Ein harter Schnitt für beide Länder, denn Deutschland ist nach den USA und China der drittgrößte Handelspartner Israels mit einem Volumen vor dem Krieg von fast 7 Milliarden Euro.
Und wir schauen auf die Entwicklungen in der Ukraine. In der Hafenstadt Odessa hat es neue russische Raketenangriffe gegeben. Ein Geschoss traf, wie die Behörden berichten, ein ziviles Schiff, ein Mann sei getötet worden. Weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten. Die Angriffe hatten den Angaben nach den Hafen und seine Infrastruktur zum Ziel gehabt. Moskau sagt, der Beschuss habe militärischen Zielen gegolten. Die Schiffe würden verdeckt für Waffentransporte genutzt. Und auch in der Ostukraine hat es wieder massive russische Angriffe gegeben. Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind russische Soldaten inzwischen in die Außenbezirke der Frontstadt Toretsk vorgedrungen. Der Vorstoß erfolgte weniger als eine Woche nach dem Fall der nahegelegenen Stadt Wuchleda. Russland kontrolliert derzeit knapp ein Fünftel des ukrainischen Territoriums. Für Moskau wäre die Einnahme von Toretsk ein großer Erfolg, weil dann wichtige Nachschubrouten der ukrainischen Streitkräfte gefährdet sind. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.